Ja, begrüße ich euch alle, auch von meiner Seite, zu diesem Gottesdienst. Ich glaube, zum Thema muss ich nicht viel sagen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergrault, aber die Reihen sind voll, ich glaube nicht. Für die, die nicht bei uns in der Gemeindegruppe sind, ich habe den Predigtext einmal in die Gruppe geschrieben, dass ihr den bitte einmal vorher lesen solltet, weil es recht viel Text ist, es sind 3 Kapitel aus dem 3. Buch Mose. Wenn ihr das jetzt nicht gemacht habt oder keine Möglichkeit hattet, das nicht wusstet oder so, dann ist es nicht schlimm. Ich versuche das so gut wie möglich, euch ein Bild zu geben. Vielleicht schlagt ihr trotzdem die Bibel auf, dass ihr einfach den Text vor Augen habt. Das wird dir sicherlich hilfreich sein. Ja, die 3 Kapitel, was sagt ihr so dazu? Bisschen knallharter Gesetzestext. Es ist viel, viel Tod, ja. Viel Sünde, viel Unzucht, aber auch viel Liebe. Ja, bevor wir uns mal so richtig reinstürzen in die Materie, möchte ich vorher noch ein paar einleitende Worte zu diesem Thema sagen. Das mache ich ja bei jeder Predigt dieser Reihe. Aber ja, es gibt Bücher oder Textstellen, die lesen wir gerne. Ja, ich lese zum Beispiel total gerne das Matthäus-Evangelium. Das geht bei mir so runter, das kann ich wie ein Roman lesen. Oder zum Beispiel den Jakobusbrief, den lese ich auch sehr gerne. Und dann gibt es Bücher, an die wagen wir uns nur ungern ran. Und ich glaube, viele von euch haben auch heute gesehen, warum. Das 3. Buch Mose. Ja, für mich war dieses Buch immer ein großes Fragezeichen. Da stehen total viele komische Regeln drin, die irgendwie keine große Relevanz mehr für unser Leben haben. Scheint zumindest so. Wir finden darin sehr viel Kulturelles und das ist ohne Hintergrundwissen kaum verständlich. Und alles in allem scheint dieses Gesetz doch irgendwie sehr eingestaubt. Es ist ja auch immerhin schon ganze 3500 Jahre alt. Ja. Und zudem sagt das Neue Testament dann auch noch über das Gesetz, dass wir davon erlöst sind. In Römer 6, Vers 14 zum Beispiel steht, denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, denn ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Was das im Detail bedeutet, werden wir heute noch erfahren. Und obwohl wir vom Gesetz befreit sind und unter der Gnade Gottes leben, sagt die Bibel in 1. Timotheus 3, ab Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, die Verse 16 bis 17 waren das. Auch wenn wir nicht mehr unter diesem Fluch des Gesetzes stehen, so können wir aus seinem Gesetz immer noch seinen Willen erfahren. Wir können lernen, was gut und was böse ist, gerade in einer Welt, wo ja, diese Grenze zwischen Gut und Böse sehr schnell verschwimmt. Und daher ist das so wichtig. Gott teilt uns seine Gerechtigkeit mit. Er belehrt uns. Er überführt uns. Er weist uns zurecht. Er erzieht uns zur Gerechtigkeit. Und all das finden wir gerade hier im 3. Buch Mose. Um den Inhalt besser verstehen zu können, ist es hilfreich zu verstehen, warum er überhaupt entstanden ist. Ich habe das in meiner letzten Predigt schon mal aufgegriffen und das genauer erklärt und deshalb hier das einfach nochmal in Kürze. Gott hat Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit und ist im Begriff, sie in das verheißene Land, das er ihren Vätern versprochen hat, dorthin zu führen. Aber Israel hatte gesündigt, indem es einen schweren Götzendienst begangen hat. Die Geschichte mit dem goldenen Kalb, wir kennen sie. Das Problem war, dass diese Sünde eine Trennung zwischen dem Volk und Gott bewirkt hat. Das konnte man sehr schön lesen, dass dieses Zelt der Begegnung, in dem Mose mit Gott geredet hat, weit außerhalb des Lagers aufgeschlagen wurde. Aber Gott wollte weiterhin in der Mitte seines Volkes leben. Und so gibt er den Israeliten ein Buch, in dem all die Gebote stehen, an die sie sich halten sollten, damit sie in seiner Nähe, in seiner Heiligkeit und damit unter seinem Segen leben können. Und wenn wir dieses Buch lesen, stellen wir fest, dass wenn ein Sünder in Gottes Nähe leben möchte, dass das Ganze mit ziemlich viel Blut einhergeht. Gott belehrt uns. dass wenn ein Mensch sündigt, der Tod immer und ausnahmslos und unausweichlich die Folge ist. Aber er lehrt uns, dass es für die Schuld und die Sünde, dass er für einen Stellvertreter sterben kann. Das lesen wir in den ersten Kapiteln des dritten Buches, die Gesetze über die Opfer. Das Brandopfer hatten wir uns dazu schon angesehen. Aber Gott möchte uns auch zur Gerechtigkeit erziehen, indem er uns zeigt, was rein und was unrein ist. In der letzten Predigt haben wir uns die rituellen Reinheitsgebote angesehen. Ja, wir haben festgestellt, dass hinter einem rituellen Gebot, dass dort immer eine geistliche Bedeutung steht und wirklich ein praktischer Nutzen. Ne? Dass es Tiere unrein waren, die zum Beispiel Krankheiten übertragen konnten oder über die Aussatzgebote, dass es quasi eine Art Infektionsschutzgesetz war. Und heute schauen wir uns das Pendant dazu an, die moralischen Reinheitsgebote. Gott ruft sein Volk, das ja, zwischen zutiefst gottlosen Völkern lebt, zu einem hohen Maß an moralischer Integrität auf. Und so wie er sein Volk vor 3500 Jahren dazu aufruft, so ruft er auch dich in deinem Umfeld dazu auf, ein hohes Maß an moralischer Integrität zu leben. Und er lehrt dich das Wie. Schauen wir uns mal an, wie diese drei Kapitel aufgebaut sind. Ja, es wäre jetzt an diesem Punkt sehr hilfreich, wenn ihr diese drei Kapitel im Vorfeld gelesen habt, damit ihr ein ungefähres Bild über diese drei Kapitel habt, dass ihr den Inhalt ungefähr kennt, dass ihr wisst, worum es geht. Wenn ihr nicht dazu gekommen seid, wie gesagt, ist es nicht so wild. Ich versuche es so gut wie möglich zu erklären. Wir finden hier in diesem Kapitel nämlich einen interessanten und sehr strukturierten Aufbau in diesen drei Kapiteln. Und ich denke, die am härtesten zu lesenden Kapitel waren 18 und 20. Vielleicht ist es euch aufgefallen, vielleicht nicht, ist nicht schlimm. Aber diese beiden Kapitel ähneln sich in ihrem Inhalt recht stark. Wir finden folgende Themen in beiden Kapiteln. Wir finden einmal das Thema mit dem Götzendienst. Wir finden einmal das Thema der Unzucht, wie zum Beispiel Inzest, Homosexualität oder auch Sodomie. Es geht um den Schutz der Ehe. Und auch in beiden Kapiteln finden wir das Thema Kinderopfer. Das Kapitel 20 hört sich fast wie eine Wiederholung vom Kapitel 19 an. Und deshalb werde ich diese beiden Kapitel auch gemeinsam behandeln. Das Kapitel 18 fängt damit an, dass Gott sein Volk dazu aufruft, nicht so zu leben wie die Völker um sie herum. Das können wir in Kapitel 18, Vers 3 lesen. Ihr sollt nicht so handeln, wie man es im Land Ägypten tut, wo ihr gewohnt habt. Und sollt auch nicht so handeln, wie man es im Land Kanaan tut, wohin ich euch führen will. Und ihr sollt nicht nach ihren Satzungen wandeln. Nach meinen Rechtsbestimmungen sollt ihr handeln und meine Satzungen halten, dass ihr in ihnen wandelt, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Das Volk Israel ist in der Sklaverei in Ägypten entstanden und gewachsen. Sie hatten nie die Möglichkeit, eine eigene Kultur zu entwickeln, sondern haben unweigerlich die Lebensweise der Ägypter angenommen. Aber Gott hat sie aus der Sklaverei befreit und sie zu seinem Eigentum erklärt. Das konnte er, weil sie nie wirklich in Freiheit gelebt haben. Vorher waren sie das Eigentum der Ägypter, jetzt waren sie das Eigentum Gottes. Praktisch gesehen hat das Volk lediglich den Besitzer, den Herrn, gewechselt. Und Gott als neuer Herr gibt ihnen auch neue Satzungen, nach denen sie wandeln sollen. Ja, ihr steht, ihr sollt nach meinen Satzungen wandeln, denn ich bin jetzt euer Herr. Und das ist genau die Situation, in der jeder Mensch auf dieser Erde steckt. Wir leben in dieser Welt und hatten die Lebensweise dieser Welt angenommen. Wir lebten in der Sklaverei der Sünde. Die Sünde, die uns kaputt gemacht hat und unfähig, mit wahrhaftiger Liebe zu leben. Sünde macht Menschen kaputt. Sei es die Sucht, in der du steckst, sei es der Groll, den du gegen deinen Nächsten hegst, sei es die Undankbarkeit, die dich verbittern lässt, sei es der Neid, der dich zerfrisst, sei es die Lügen, die du dir und deinen Nächsten auftischt. Die Sünde macht dich kaputt und du bist ihr Sklave. Aber Gott möchte dich aus dieser Sklaverei der Sünde befreien. Aber er macht uns auch klar, dass wir dann nicht Herr über uns selbst sind, sondern dass er die Führung in unserem Leben übernimmt. Und so sagt er in Vers 4, nach meinen Rechtsbestimmungen sollt ihr handeln und meine Satzung halten, dass ihr in ihnen wandelt, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Er ist jetzt unser Herr und unser Gott. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, aber wir werden niemals Herr über uns selbst sein. Entweder stellen wir uns unter den Herrschaftsbereich des Satans, der Sünde, oder wir stellen uns in den Herrschaftsbereich Gottes. Dazwischen gibt es nichts. Und so kommt es, dass wir diesen Ausdruck, denn ich bin der Herr, euer Gott, alleine im Kapitel 18 ganze 10 Mal finden. Und in 19 und 20 auch noch etliche Male. Er macht seinem Volk klar, dass sie diese Satzung halten sollen, weil er sie befreit hat und sie nun sein Eigentum sind. Ja, im ersten Gebot, das Gott seinem Volk hier auftischt, geht es um das Thema Inzest. Ja, das waren sehr trockene Zeilen zu lesen. Manchmal war es auch sehr verwirrend. Aha, welcher ist das jetzt? Ist das jetzt der Vater von dem und dann die Schwester von dem? Und muss man ein bisschen sich durchdenken. Aber Gott beschreibt hier ganz genau, bei welchem Verwandtschaftsgrad eine Ehe noch möglich ist. Und hier muss man anmerken, dass das etwas gänzlich Neues war. Wo wir heute ganz natürlich sagen, dass das nicht geht. Ja? So war das für die Menschen vor 3000 Jahren etwas ganz Natürliches. Abraham zum Beispiel hat sich seine Halbschwester Sarah zur Frau genommen. Wenn wir auch mal ganz zurückdenken, so Adam und Eva, das waren die einzigen Menschen, die hatten Kinder, irgendwie muss es da ja auch weitergegangen sein. Das war etwas ganz Natürliches. Oder auch bei Aaron und Mose, ihr Vater, noch verrückter, deren Vater hat sich die Schwester von seinem Vater zur Frau genommen. Können wir in der Bibel lesen, in so eintönigen Geschlechtsregistern. Einfach nur, damit ihr versteht, das war ganz natürlich zu dieser Zeit. Das war ein Verhalten, das hat sich Israel von Ägypten und von den Völkern drumherum abgeschaut und übernommen. Und zwar tief verwurzelt in ihrer Lebensweise. Und jetzt sollten sie aus heiterem Himmel das unterlassen, und das ohne jede Begründung. Heute, 3500 Jahre später, wissen wir warum. Jetzt ein bisschen Biologie. Wenn Menschen mit einem sehr ähnlichen Erbgut, also eben Geschwister oder Cousine, Cousin oder sonstige Verwandtschaftsgrade, die hier beschrieben wird, Kinder bekommen, dann besteht ein deutlich erhöhtes Risiko für Erbkrankheiten. Viele Menschen tragen in der Tat Erbkrankheiten mit sich rum. Die sind allerdings rezessiv angelegt und sind von einer dominanten Erbanlage überdeckt und kommen damit nicht zum Vorschein. Wenn aber zwei Menschen mit derselben rezessiv angelegten Erbkrankheit Kinder bekommen, dann schlägt das voll durch. Das sind die Mendelschen Gesetze, wer in Biologie aufgepasst hat, der wird das wiedererkennen. Das ist die Biologie dahinter. Aber das wusste Israel nicht. Auch das deutsche Gesetz verbietet Inzest, interessanterweise aber nicht so streng wie die Bibel. Heutzutage können wir das wissenschaftlich nachprüfen und belegen, aber das Gesetz wurde vor 3500 Jahren geschrieben. Die Israeliten wussten nicht, warum. Und was lehrt uns das? Nun, hast du Sünden, die sich tief in deiner Lebensweise integriert haben? Fehlverhalten, was dir kaum noch auffällt? Vielleicht weißt du sogar, dass es verkehrt ist, weißt aber nicht, warum. Gott fordert dich auf, es trotzdem zu ändern. Du verstehst vielleicht nicht, warum, aber dein Vater im Himmel weiß es. Aber du darfst darauf vertrauen, dass es zu deinem Besten dient. In Römer 8, Vers 28 können wir das lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Israel wusste nicht, warum sie das unterlassen sollten. Aber wenn sie sich daran gehalten haben, durften sie den wunderbaren Segen genießen, dass die Zahl der gesunden Kinder in ihrem Volk drastisch zugenommen hat. Hinter Gehorsam steckt Segen. Das lehrt uns diese komische Stelle, die wir in 3. Mose finden können. Vertraue auf Gott, sei ihm gehorsam, auch wenn du es nicht verstehst. Dahinter steckt ein Segen. Das nächste, was wir in diesen beiden Kapiteln finden, ist der Schutz der Ehe. Gerade im Reich der Sexualität. Die Sexualität ist ein wunderbares Geschenk Gottes, aber er gibt uns einen Rahmen mit, in dem sie gut ist. Und dieser Rahmen ist eng gesteckt. Und in diesem Rahmen bringt sie einer Ehe großen Segen. Verlassen wir jedoch diesen Rahmen, dann könnten wir großen Schaden anrichten. Fremdgehen, also Ehebruch, nicht einvernehmliche Sexualität oder Polygamie, das sind Dinge, die hier angesprochen werden in diesen Kapiteln, sie werden hier genannt. Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, wie viel Schaden das anrichten kann. Wir können von der katastrophalen polygamen Ehe von Jakob und seinen beiden Frauen lesen, die ein einziger Konkurrenzkampf war. In Samuel können wir lesen, wie David die Ehe bricht und unermesslichen Schaden anrichtet. Mord, Vergewaltigung und Bürgerkrieg waren die Folge. Oder die Geschichte von Ammon und Tamar im zweiten Buch Samuel. Falsch gelebte Sexualität macht Beziehungen und Menschen kaputt. Und Gott stellt einen hohen Anspruch an die sexuelle Integrität der Israeliten und auch an uns. Den nächsten Punkt, den Gott hier anspricht, der passt unserer Gesellschaft und mehr unseren Landeskirchen überhaupt nicht. Vers 22. Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Gräuel. Das ist eine Textstelle, die mehr und mehr unter Beschuss steht und bei der auch leider viele Christen und viele Konfessionen ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Ich habe einen guten Freund, der hält nicht viel vom Glauben, aber er kennt die Bibel tatsächlich für einen Atheisten doch erstaunlich gut. Und was er nicht versteht, ist, wie jemand, der sich Christ nennt, bei einer solch eindeutigen Stelle sagen kann, dass Gott das alles mit der Homosexualität nicht so eng sieht. So viele Konfessionen versuchen, sich attraktiver für die Welt zu machen, aber verlieren dabei jede Glaubwürdigkeit. Und das fällt den Menschen auch auf. Wenn wir völlig konträr zu dem leben, was eigentlich in diesem Buch steht, wonach wir doch eigentlich leben. Es wird oft mit einer fehlenden Gleichberechtigung argumentiert, aber Gott erwartet von einem homosexuellen Menschen nicht mehr als von einem ledigen Menschen. Enthaltsamkeit. Die Neigung, die Präferenz an sich ist keine Sünde. Das lesen wir hier ganz deutlich. Aber das Ausleben dieser ist genauso schlimm wie jede andere sexuelle Ausschweifung und wird den Menschen, der dies tut, kaputt machen. Gott möchte diesen Menschen nicht wehtun, sondern sie vor großem Schaden bewahren. Das nächste, was wir in den beiden Kapiteln entnehmen können, das sind Kinderopfer, dass sie unter Strafe stehen. Können wir in Vers 21 lesen. Du sollst auch von deinen Kindern keines hergeben, um es dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen, und du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Die Kanaanäer hatten einen grausamen Götzendienst, bei dem sie ihre Kinder wirklich wortwörtlich durchs Feuer haben gehen lassen und ihrem Gott, dem Baal oder hier auch Moloch genannt, geopfert haben. Und es ist genauso grausam, wie ihr euch das vorstellt. Sie erhofften sich dadurch eine bessere Ernte und mehr Erträge. Mit diesen Kinderopfern lesen wir ebenfalls in beiden Kapiteln. Nun, Kinderopfer, würden wir sagen, kommen heutzutage auf der Welt gar nicht mehr vor. Vielleicht in irgendwelchen abgelegenen indigenen Stämmen, aber doch nicht mehr bei uns, in einer modernen Zivilisation. Ich glaube, unsere Zivilisation lässt heutzutage weit mehr Kinder durchs Feuer gehen als irgendeine andere Kultur auf dieser Erde. Wie viele Kinder werden von ihren Eltern für ihre Karriere geopfert, für mehr Geld, einen besseren Lohn, für mehr Ansehen? Wie viele Kinder werden viel zu früh in fremde Obhut gegeben, wo es ihnen an Liebe und Zuneigung mangelt? Wie viele Kinder müssen heutzutage durchs Feuer gehen, damit ihre Eltern sich verwirklichen können, damit man sich ein besseres Auto leisten kann oder einmal mehr in den Urlaub fliegen kann? Aber die Kinder kommen dabei völlig unter die Räder. Ich glaube, wir lassen heutzutage weit mehr Kinder dem Moloch, unserer Arbeit, durchs Feuer gehen als irgendeine andere Kultur auf dieser Erde. Dieses Gebot ist an Aktualität kaum zu überbieten. Und Gott sagt es, es ist ihm ein Gräuel. Wir nehmen diese Geschenke direkt aus Gottes Hand und opfern sie einem Götzen. Wie traurig ist das? Vor 3500 Jahren geschrieben, dieses Gesetz. Und hochaktuell. Und den letzten Punkt, den wir hier finden, ist die Wahrsagerei. 3. Mose, Kapitel 20, Vers 6. Auch wenn sich eine Seele zu den Geisterbefragern und Wahrsagern wendet, um ihnen nachzurufen, so will ich mein Angesicht gegen diese Seele richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Die Menschen damals haben Wahrsager aufgesucht, um Wissen über ihre Zukunft zu bekommen oder Ratschläge von Verstorbenen zu bekommen. Dieses Phänomen der Wahrsagerei kennen wir auch heute noch. Aber ich glaube nicht, dass das gerade ein akutes Problem unserer Gesellschaft ist. Es gibt diese Wahrsagereibuden auf der Kirmes, da kann man reingehen, wir sollten das nicht tun. Diese Art von Esoterik ist zwar da, aber doch recht verdeckt. Das Problem ist nicht die Wahrsagerei an sich, sondern dass die Menschen aufhören, sich Rat bei Gott zu holen. Und zu anderen Quellen rennen. Und das Problem haben wir sehr wohl heutzutage. Es gibt da eine Stelle in 1. Samuel, Kapitel 28. Und da sucht, also Saul sucht Rat bei Gott, weil er ja kurz vor einem Krieg steht, aber Gott antwortet nicht. Und in seiner Ungeduld sucht er eine Wahrsagerin auf. Wie sieht das denn bei uns aus? Sind wir nicht oft genug in der gleichen Situation? Wir sind mit unserer Weisheit am Ende und anstatt geduldig in seinem Wort nach Antworten zu suchen, bevorzugen wir den schnellen Rat von Menschen. Aber die Bibel sagt ganz klar in Jeremia 17, Vers 5, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Wir sollten darauf bedacht sein, unseren Rat bei Gott zu suchen und nicht bei Menschen. Beide Kapitel enden mit der gleichen Warnung. Und ich möchte die aus Kapitel 18 einmal vorlesen. Einfach ein schöner Abschluss ist. Man kann auch gerne mal den Abschluss zu dann in Kapitel 20 aufschlagen und den so ein bisschen daneben halten, vergleichen. Sehr interessant, es werden sehr ähnliche Punkte und teilweise auch ziemlich die gleiche Wortwahl verwendet. Ich werde jetzt aus Kapitel 18 ab Vers 24 vorlesen. Ihr sollt euch durch all diese Dinge nicht verunreinigen. Denn durch das alles haben sich die Heiden verunreinigt, die ich vor euch austreibe. Und dadurch ist das Land verunreinigt worden, und ich suchte ihre Schuld an ihnen heim, sodass das Land seine Einwohner ausspeit. Ihr aber sollt meine Satzung und meine Rechtsbestimmung halten und keinen dieser Groll verüben, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn all diese Gräule haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren, sodass das Land verunreinigt worden ist. Damit euch nun das Land nicht ausspeie, wenn ihr es verunreinigt, wie es die Heiden ausgespien hat, die vor euch gewesen sind. Denn jeder, der einen dieser Gräuele tut, die Seelen, die dergleichen verüben, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. So haltet denn meine Verordnung, dass ihr keinen von den gräulichen Gebräuchen übt, die man vor euch geübt hat, und euch nicht durch sie verunreinigt. Ich, der Herr, bin euer Gott. Die Gräuele, die in diesen beiden Kapiteln beschrieben werden, beschreiben eine gottlose Nation, eine Kultur oder eine Zivilisation im Endstadium. Gott beschreibt, wie das Land sich voller Verachtung ausspeien wird. Und genau da sind wir angekommen. Die Menschen wollen von Gott nichts mehr wissen, sie suchen sich ihren Rat woanders. Kinder werden dem Wohlstand, der Karriere und dem Ansehen geopfert. Die Ehe ist nur noch ein klappriges Konstrukt aus Gefühlen und wird mehr und mehr über Bord geworfen. Die Menschen springen von Beziehung zu Beziehung und suchen nur noch das ihre. Der Ruf nach Legalisierung von schwerster Unzucht wie Sodomie oder Pädophilie wird immer stärker. Aber Gott sagt, das Land wird sie ausspeien. Gericht wird kommen und wir stehen kurz davor. Aber Gott gibt auch ein Gegenkonstrukt. Lass uns einen Blick in das Kapitel 19 werfen. Gott gibt einen Gegenentwurf zur absoluten Verdorbenheit. Er zeigt den Israeliten, wie sie einen heiligen Alltag leben sollen. Sie sollen im ganzen Land die Gerechtigkeit vorantreiben und Gott ein auserwähltes, heiliges Volk inmitten absoluter Gottlosigkeit sein. Kapitel 19, Vers 2. Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und genau diesen Auftrag gibt Gott auch uns. In 1. Petrus 2, Vers 9, ich lese das eben vor, da können wir lesen, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Das spricht Petrus nicht zu dem Volk Israel oder diese Nachricht ist nicht an Israel gemeint, gerichtet, sondern an uns, an die Heiden, an die bekehrten Christen. Gott ruft uns zu einem geheiligten Lebenswandel auf, damit wir ein wunderbares Licht sein können. Den Ausdruck "Ich bin der Herr" finden wir genau 12 Mal in diesem Kapitel. Und so spricht Gott in diesem Kapitel 19 viele Bereiche unseres Lebens an, in denen er jetzt der Herr ist. Ich werde nicht auf alle Bereiche, die hier angesprochen werden, eingehen, sondern nur auf ein paar ausgewählte. Das ist zum einen der Zeit geschuldet, aber auch zum anderen dem, dass es in diesen Kapiteln ein bis zwei Abschnitte gibt, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich sie nicht hundertprozentig verstanden habe. Das sind Stellen, wo ich nur mit Vermutungen kommen kann, wo ich einfach nichts Handfestes habe. Zum Beispiel der Vers 19 wäre zum Beispiel so ein Vers. Aber ich möchte einfach mal ein paar Bereiche ansprechen, in denen Gott sagt, hier bin ich Herr in deinem Leben. Und der erste Bereich, den wir hier finden, ist die Familie. Vers 3, ist eigentlich nur die erste Hälfte, Vers 3a sagt man dann auch, ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben. Heiligung fängt nicht vor der Haustür an, da wo uns die Welt sehen kann. Nein, die Heiligung beginnt hinter der Haustür, in unseren Familien. Intakte Familien sind und bleiben die Grundpfeiler einer jeden Gesellschaft. Sie sind der Ort, wo unsere Sozialisierung beginnt, wo wir lernen zu teilen, Rücksicht zu nehmen und einander zu achten. Und so sollen wir unseren Eltern Achtung und Ehre erweisen. Als Sohn meiner Eltern habe ich lange Zeit aus der Perspektive eines Kindes auf diesen Vers geschaut und durfte feststellen, dass diese Ehrfurcht, von der hier die Rede ist, essentiell ist für eine gute Beziehung mit den eigenen Eltern, weit über die Zeit der Jugend hinaus. Aber dadurch, dass ich mir mehr und mehr auch Gedanken mache über die Erziehung meines eigenen Kindes, bekomme ich einen neuen Blickwinkel auf diesen Vers. Und zwar als die Person, der die Ehre erwiesen werden soll. Und ich habe mir eine wirklich ernste Frage gestellt. Gebe ich meinem Kind einen Grund, mich zu ehren? Aus der Sicht eines Kindes muss man ganz klar sagen, hier steht nichts von einem Grund. Du sollst deine Eltern unabhängig davon, was sie tun, wie sie drauf sind, unabhängig davon sollst du sie ehren. Aber ich habe mir die Frage gestellt, gebe ich meinem Kind einen Grund, mich zu ehren? Davon steht nichts in diesem Text, aber wir machen es unseren Kindern doch deutlich einfacher, wenn wir ihnen einen Grund geben. Und ein Grund, dass wir sie ernähren und ihre Bedürfnisse stillen, ist kein Grund, Ehre zu erwarten. Das ist unsere Pflicht und unsere Verantwortung. Viel eher sollten wir uns die Frage stellen, was für Werte gebe ich meinem Kind mit? Erziehe ich es in der Liebe Gottes? Erziehe ich sein Herz, was mit großer Mühe verbunden ist? Oder nur sein Verstand? Das heißt, dass es weiß, wann es schön brav sein muss und sich jetzt nicht daneben benehmen darf, aber sobald niemand guckt, springt es wieder alle 4 Wände hoch. Bin ich für mein Kind da, wenn es mich braucht? Oder opfere ich es meinem Moloch? Gebe ich ihm mit, was es zum Leben braucht? Gebe ich meinem Kind einen Grund dafür, dass, wenn es erwachsen wird, mich hochhält und sagt, das sind meine Mama und Papa und ich liebe sie und ich ehre sie vom Herzen? Und ich muss voller Ehrfurcht sagen, ich bin froh und dankbar, dass ich das mit Leichtigkeit von meinen Eltern sagen darf. Und ich will es ihnen gleich tun. Wenn wir das erreicht haben, dann haben wir gesunde und intakte Familien. Familien, die ungezwungen zusammenhalten und nicht so leicht vom Satan getrennt werden. Familien, die ein Licht in dieser Welt sein können. Aber Gott will auch Herr über unsere Zeit sein. Können wir in Vers 4 lesen. Ihr sollt euch nicht an die Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Nun, wir wissen, dass viele Dinge in unserem Leben schnell zu einem Götzen werden können. Wir kennen diese Lehre. Ein Hobby, der Partner oder die Arbeit sind prädestiniert dafür. die können schnell Jesus vom Platz 1 in unserem Leben verdrängen. Und das darf nicht passieren. Aber ich habe mir dieses Wort Götze mal genauer im Hebräischen angeschaut. Ich habe ja meine kleine Superbibel mit Nachschlagewerk. Und Götze heißt übersetzt eigentlich nicht viel mehr als etwas Unbedeutendes, etwas Nichtiges. Der Partner, die Arbeit würde ich jetzt nicht unbedingt als etwas Nichtiges oder Unbedeutendes dahinstellen. Aber wie schnell können so unbedeutende Nichtigkeiten, ja, so kleine banale Dinge in unserem Leben, so ein überproportional großes Maß an Aufmerksamkeit bekommen? Oft sind es doch nur die Banalitäten, die uns davon abhalten, zu Jesus zu kommen, weil sie uns für so wichtig erscheinen. Wenn wir eigentlich Bibel lesen wollen, wenn wir am Abend noch beten wollen, wenn wir eigentlich die Möglichkeit hätten, jemanden von Jesus zu erzählen, aber irgendwas ist da, eine Kleinigkeit, die uns davon abhält, weil sie uns wichtiger erscheint, ja, dann ist das ein Götze. Hier steht, dass wir uns ihnen nicht zuwenden sollen. Wenn wir uns etwas zuwenden, dann wenden wir uns auch immer von etwas ab. Und das ist in den allermeisten Fällen Gott selbst. Der nächste Punkt, der angesprochen wird, sind zwei Verse, die Verse 9 bis 10. Ich habe jetzt einen kleinen Punkt übersprungen, dass wenn irgendwie Fragen nachher sind noch zu anderen Textstellen, ich habe mich versucht, so gut es geht, damit auseinanderzusetzen. Ihr dürft da gerne Fragen zu stellen. Aber ich möchte euch einfach nur einen kleinen Eindruck geben von diesem Kapitel. Zum Beispiel dann eben die Verse 9 bis 10. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach deiner Ernte halten. Auch sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinbergs auflesen, sondern du sollst es dem Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Dieser Abschnitt, unter anderem, zeigt, wie revolutionär dieses Gesetz eigentlich ist. Ein 3500 Jahre altes Sozialsystem. Gott hat Erbarmen mit den Armen und dem Fremdling. Und er möchte, dass auch sie genug zum Leben haben. In Praxis finden wir dieses Gesetz im Buch Ruth. Nach Richter steht das. Ruth und ihre Schwiegermutter leben in bettelarmen Verhältnissen. Und wir können lesen, wie Ruth auf die Felder des Boas ging, um Nachlese zu betreiben für sich und ihre Schwiegermutter. Das war kein Diebstahl, sondern von Gott so angeordnet. Und Boas hat es zugelassen und tatsächlich sogar, wie wir lesen können, hat er auch noch ein bisschen mehr dazu getan. Im Grunde sind das Sozialabgaben. Sozialabgaben, die unseren Bruttolohn so schmälern. Genau das ist das. Es soll eine Hilfe für Arme, Fremde und Bedürftige sein. Nur gibt es ein Problem mit unserem Sozialsystem. Es ist ein bisschen ausgeartet. Gott schreibt hier nicht, dass jemand von seiner Ernte einen Teil den Armen und den Bedürftigen geben soll. Nein, er soll selbst dafür arbeiten. Er soll selbst die Nachlese betreiben. Paulus schreibt ganz provokant den Thessalonikern einen folgenden Satz. In 2. Thessalonicher 3, Vers 10 lesen wir das. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir sollen arbeiten für unseren Lohn. Das ist ein gewaltiges Problem, dass die Menschen in diesem Land dieses Geld für nichts bekommen. So toll sich das auch anhört mit christlicher Nächstenliebe und so, aber so hat Gott sich das nicht vorgestellt. Diese Bibelstelle lehrt uns, unseren Geiz und unsere Gier beiseite zu tun und zu geben. Ja, wir sollen nicht auf jeden Krümmel, auf jede Kornreihe, die am Rande des Feldes steht, achten. Wir sollen nicht jeden Euro zweimal umdrehen und genauso richtig damit umgehen. In 2. Korinther 9, Vers 7 steht, jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott sagt weiter in Malachi 3, Vers 10, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit die Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. In manchen Übersetzungen steht hier tatsächlich auch Schleusen des Himmels. Ja, das ist nochmal ein bisschen größerer Begriff. Und Gott verspricht dem fröhlichen Geber einen überreichen Segen. Mein Opa konnte mir da mal ein gutes Beispiel sein. Er hat sein Leben lang gegeben. Und er lebt immer noch. In Zeiten des Überflusses und in Zeiten, wo das Geld knapper war. So viel weiß ich aus Erzählung. Aber er hat immer mit großzügigem Herzen gegeben. Und er zehrt von diesem Segen bis heute, bis in sein hohes Alter. Bis heute darf er davon profitieren. Und das ist mehr oder minder eine Vermutung, aber ich glaube auch, dass seine Kinder und Kindeskinder noch von diesem Segen profitieren. Ja, das war nur ein kleiner Ausschnitt aus diesen Kapiteln. Aber es werden noch viele weitere Bereiche unseres Lebens aufgezählt, in denen wir die Führung an unseren Herrn Jesus abgeben sollen. Ja, zum Beispiel der Umgang mit Fremden, der Umgang mit Schwachen und Alten. Unsere Sorgfalt wird angesprochen. Unser Rechtsspruch, wie oft übervorteilen wir andere. Abmachungen und Geschäfte werden hier beschrieben. Halten wir uns daran, was wir sagen? Halten wir unsere Versprechen? Ja, sogar an unseren Tisch setzt sich unser Gott und möchte Herr über unsere Gemeinschaft sein. Es zieht sich in jeden Bereich unseres Lebens. Wenn wir uns von Gott aus dieser Sklaverei der Sünde befreien lassen, dann kommen wir in seinen Herrschaftsbereich. Ein Bereich, wo Gerechtigkeit herrscht und das Unrecht keinen Platz hat. Wo Güte und Gnade, Liebe und Barmherzigkeit unser Handeln bestimmen soll. Vielleicht ist es euch beim Lesen aufgefallen, aber wir finden in diesem Kapitel, in Vers 18, das zweitwichtigste Gebot. Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Herr Jesus selbst gibt diesem Gesetz diesen Titel. Und Paulus sagt weiter im Römerbrief, Kapitel 13, Verse 9 bis 10, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Römer Kapitel 13, die Verse 9 bis 10. Ich habe dieses Kapitel 19 in 3. Mose mal Gebot für Gebot in eine Tabelle eingefügt. Man muss ein bisschen schauen, wie man bestimmte Gebote aufteilt oder trennt. Also, da saß ich ein bisschen länger dran. Aber dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht hier in 3. Mose 19 so ziemlich genau in der Mitte des Textes. Und jetzt baut sich hier eine wunderschöne Symmetrie auf. Also eine Symmetrie, wisst ihr ungefähr, was das ist. Ne? Wir haben einen Mittelpunkt und die beiden Seiten rechts und links sind exakt gleich. Wir haben hier in der Mitte dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Rechts und links davon sagt uns Gott, in welchen Bereichen er das Sagen haben will in unserem Leben. Und hier werden eigentlich faktisch alle Bereiche unseres Lebens angesprochen. Und noch weiter rechts und links sehen wir die absolute Gottlosigkeit. Es ergibt quasi eine Messerschneide, auf der wir laufen sollen. Ein klar definierter Weg. Da ist nichts Ungenaues dran. Gott sagt ganz klar, da geht es lang, da sollst du langlaufen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und weiche nicht ab von diesem Weg. Gibt es in Josua 1, Vers 7 eine wunderschöne Stelle dazu. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Diesen Ausdruck, weder zur Rechten noch zur Linken, finden wir etwa 15 Mal im Alten Testament. Und ich finde, er passt so schön auf diese drei Kapitel. Wir haben hier diese klar definierten Gebote, ja, dieses klar definierte Gebot der Nächstenliebe, von dem wir nicht abweichen sollen, weder zu rechten noch zu linken. Denn was passiert, wenn wir zu rechten oder zu linken abweichen? Nun, es hängt damit an, dass wir Jesus aus immer mehr Bereichen unseres Lebens ausschließen. Die Bereiche, die hier in Kapitel 19 aufgeschrieben sind. Er ist nicht mehr Herr über jeden Bereich unseres Lebens. Und wenn wir nicht aufpassen, kommen wir irgendwann in diesen Bereich der Gottlosigkeit. Kapitel 18 und 20. Wenn wir zu weit nach rechts oder nach links von diesem Idealweg Liebe deinen Nächsten wie dich selbst abweichen. Ja, wenn wir in einen Bereich kommen, wo Sünde ein fester Bestandteil unseres Lebens ist und wo wir uns an sie gewöhnt haben. Die Bibel warnt uns davor und sagt, dass wenn wir nicht umkehren, wir ausgespien werden wie lauwarmes Wasser. Vielleicht klingelt es euch. In der Offenbarung finden wir genau das Problem wieder. Der Gemeinde in Laodicea. Eine Gemeinde, die meinte, alles zu haben und doch arm, blind und nackt war. Wie Jesus selbst es hier beschreibt. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns belehrt, uns überführt, uns zurechtweist, uns zur Gerechtigkeit erzieht, damit wir zubereitet sein für jedes gute Werk. Da möchte ich die Verse in Offenbarung Kapitel 3 vorlesen und eben aus diesem Abschnitt Verse 19 bis 21. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das verspricht Gott dem, der ihm nachfolgt. Und das kann passieren, dass wir von dieser Idealspur abweichen. In Fakt, das passiert uns eigentlich täglich. Aber er hilft uns zu überwinden. Er überführt uns und züchtigt uns. Er zieht uns zur Gerechtigkeit. Nun, wenn wir uns diese Kapitel vorlesen, ich habe am Anfang darüber gesprochen, dass... So? Es geht wieder. Aber am Anfang darüber gesprochen, dass dass wenn ein Sünder in Gottes Nähe kommt, dass da irgendwie sehr viel Blut dabei rumkommt. Dass irgendwie der Tod doch irgendwie mal präsent ist. Wenn ihr euch diese ganzen Verse, Verordnungen, Gebote durchgelesen habt, dann hinter vielen Geboten steht, und wenn er dies tut, so will ich ihn ausrotten aus meinem Volk. Oder ihr sollt ihn ausrotten. Ganz am Anfang kam der Begriff mit der Steinigung. Im gesamten Kapitel 18 finden wir diesen Begriff gar nicht hinter irgendwelchen Geboten, sondern erst am Ende steht, und wer irgendeins dieser Gräuel tut, den werde ich ausrotten aus der Mitte meines Volkes. Das sind harte Worte. Die Frage ist, wie geht man als Christ damit um? Nun, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das sagt die Bibel ganz klar. Das können wir im Neuen Testament lesen. Sündigen wir, das habe ich auch am Anfang gesagt, ist die unmittelbare Folge, unausweichlich, der Tod. Und so gab es in diesem Gesetz auf all diese Sünden die Todesstrafe. Hart, ne? Aber es gab einen Ausweg. Wir lesen hier in den Kapiteln, dass wir Gesetze haben, wo das Volk sie steinigen sollte oder wo es steht, dass er sie ausrotten wird aus dem Volk. Aber wir lesen auch zum Beispiel Verse, wo steht, ihr Blut sei auf ihn. Und immer wenn da steht, ihr Blut sei auf ihn, bedeutet das, dass diese Person eine Schuld verursacht hat. Da ist eine Schuld entstanden, ein Schaden, den diese Person nicht bereinigen kann. Und wir haben diese Aussagen, dass sie sterben sollen. Und jetzt haben wir zwei Opfer in der Bibel. Das Schuldopfer und das Sündopfer. Und die möchte ich eben noch kurz ansprechen darauf, weil das ist eigentlich das wirklich Schöne daran. Wenn ein Israelit gesündigt hat, dann war er eigentlich des Todes. Er musste sterben, das wusste er. Aber wenn er dorthin gegangen ist und gesagt hat, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder, seine Schuld bekennt, erkennt und sie vor Gott brachte, so hat auch Gott damals für ihn einen Weg gefunden. Dann ist dieser Mann, und das müsst ihr euch vorstellen, dieses Bild, wie kräftig und gewaltig dieses Bild ist, das Gott diesen Menschen damals gegeben hat. Dann ist der Mann mit seinem Schaf zur Stiftshütte gelaufen oder zum Tempel, ist dort hingegangen, hat seine Arme auf dieses Schaf gestützt und hat es umgebracht. Und eigentlich hätte er dort liegen müssen. Das wusste er ganz genau. Wenn wir sündigen, ist die Folge der Tod, unausweichlich. Aber es kann auch jemand anders sterben. Und wir haben das Sündopfer, wenn jemand einfach eine Sünde begangen hat, für die er des Todes war. Und wir haben das Schuldopfer, einfach als Erklärung, für Menschen, die eine Schuld begangen haben, einen Schaden angerichtet haben, den wir nicht reparieren können. Wie oft haben wir mit unseren Sünden Schaden angerichtet, den wir nicht reparieren können? Wir sagen können, es geht nicht. Das ist einmal angerichtet. Ich würde die Zeit gerne zurückdrehen. Ich würde alles geben, um das wieder rückgängig zu machen. Aber es geht nicht. Und Gott sagt mit diesem Schuldopfer, ich bin auch für diese Schuld gestorben. Ich bringe auch diesen Schaden wieder in Ordnung. Und du darfst leben, weil ich ein gnädiger Gott bin. Jetzt wissen wir auch, warum Jesus dieser Ehebrecherin in Johannes Kapitel 8 vergeben konnte. Eigentlich war sie des Todes. Aber er wusste, dass er für sie sterben wird. Und deshalb durfte sie weiterleben. Dieses Gesetz ist voller Tod und Blut und Leid. Aber wenn man zwischen die Zeilen liest und ganz genau aufpasst, dann quillt aus jedem Satz Gottes unermessliche Liebe und Gnade hervor, die er uns Menschen erweisen will. Unverdient lässt er uns am Leben. Und dann steht hier wirklich in Vers 21 in Offenbarung Kapitel 3, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Er gibt uns Sündern das Recht zu herrschen. Das ist eine wahnsinnige Zusage, kaum begreifbar, aber wir erkennen die Liebe Gottes. Ja, damit möchte ich auch abschließen. Lass uns aufstehen und einmal beten. Vater, wir stecken in unserer Sündenot fest. Inmitten dieser Welt, die voller Verderbtheit ist, wo Menschen täglich Gräuel begehen, die du abstoßend findest, Herr, und wir begehen sie selber. Wir sind Sünder, voll von Schmutz und Unreinheit und leben in diesem Dreck. Aber aus irgendeinem Grund hast du uns lieb. Du vergibst uns. Und du hast uns dieses herrliche Gebot gegeben, indem du uns zeigst, wie wir leben können, wie wir leben sollen. Ja, du versprichst uns Segen. Und dieser Segen geht weit über dieses Leben hier auf der Erde hinaus. Ja, es ist ein ewiger Segen. Und wir dürfen ihn dankend aus deiner Hand annehmen. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du diese Worte tief in unsere Herzen setzt und wir immer stets daran gedenken, Herr, dass du für uns gestorben bist und dass es ein Opfer gab, eine Lösung, die uns vor diesem Tod bewahrt. Ich danke dir dafür. Amen.